Ich will heute ein Thema ansprechen, über das die Bibel sehr viel redet. Wer in der Bibel regelmäßig liest, der stolpert da ständig drüber und auch Jesus, bei Jesus ist immer wieder Thema. Ich würde euch heute mal wieder über unseren Umgang mit Geld nachdenken. Nicht, weil ich in der Vorbereitung so ganz große Lust dazu hatte, sondern einfach, weil Jesus es immer wieder zum Thema gemacht hat. Wir denken vielleicht, ach, Jesus, muss das sein? Ich habe da so ein paar andere Themen, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Aber wenn man Jesus liest und immer wieder liest, dann stellt man fest, anscheinend hielt Jesus das für besonders wichtig, immer mal wieder das zum Thema zu machen, immer wieder darüber nachzudenken und zu sagen, ey, es ist vielleicht relevanter, als du denkst. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann werden dir die Themen heute vertraut sein. Aber ich will noch mal sagen, Jesus, es ist nicht so wichtig, ob du weißt, was er zu einem bestimmten Thema gesagt hat, sondern was Jesus interessiert, ist, ob du lebst, was du weißt. Ob das sich in deinen Handlungen ausdrückt, ob das sich in deinem Leben zeigt, ob das zum Beispiel beim Thema Geld, ob dein Umgang davon Vertrauen geprägt ist, ob dein Geld dir dient oder ob du beherrscht wirst. Wenn du noch nicht so viel darüber weißt, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat, dann wirst du ein paar Basics heute kennenlernen, aber hoffentlich noch was viel Wichtigeres wahrnehmen, nämlich du wirst sehen, Jesus ist stärker als die Macht des Geldes. Jesus ist stärker als die Macht des Geldes. Vielleicht bist du hier und du weißt sofort, dass Geld einen höheren Stellenwert für dich hat oder besitzt, als es eigentlich haben sollte. Nicht, weil du es vielleicht willst, sondern es ist einfach erstmal so. Geld ist irgendwie mehr als Mittel zum Zweck. Es ist so wie etwas wie eine entscheidende Stimme in deinem Leben. Eine Stimme, die deine Entscheidung bestimmt, die dir richtig Richtung gibt, der du vertraust. Ich will mit uns heute eine Begegnung von Jesus mit einem Menschen anschauen, für den das Thema Geld riesig war, der dem Geld alles unterordnete und davon bestimmt gewesen ist und den Jesus dann aber in die Freiheit führte. Ich möchte euch aus Lukas 19 die ersten 10 Verse vorlesen. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit mal der Bibeltext. Ich möchte reden erstens über die zweifache Wiederherstellung des Zachäus, zweitens drei ganz grundlegende Dinge, die die Bibel zum Thema Geld sagt und drittens der freie Jesus-Nachfolger. Bevor ich einmal anfange, möchte ich nochmal vorweg schicken, dass ich glaube, dass es auch so ist, dass Gott bei mir in meinem Leben immer mal wieder über das Thema Geld sprechen muss, weil ich lange nicht so cool und vertrauensvoll bin, wie ich glaube, wie es Jesus wünscht. Und auch die Stimme des Geldes bei mir oft schnell die lauteste und schnellste, die sich meldet. Und ich es brauche, dass Gott an diesem Thema auch an mir und in meinem Leben arbeitet. Schauen wir uns den Text mal an. Über Zachäus erfahren wir drei Dinge. Er ist klein, er ist vom Beruf Oberzöllner und er ist reich. Dass Lukas extra erwähnt, dass Zachäus klein ist, könnte auf eine Wunde seines Lebens hindeuten. Dass Zachäus darunter gelitten hat, dass er nicht so groß ist. Vielleicht ist er schon in der Schule als Kind gehänselt worden, hat sich ausgegrenzt gefühlt oder unterlegen gewusst. Dass er von Beruf Oberzöllner ist, sagt dann schon viel mehr über ihn. Zöllner waren von den Römern, die damals das Land besetzt hatten, in unserem Fall Judäa, eingesetzt worden, um in ihrem Namen Zölle zu erheben, für die Nutzung von Ländereien oder in Bezug auf den Handel. Die Zöllner nahmen also der heimischen Bevölkerung die Zölle ab und gaben sie dann an die Römer weiter. Das an sich war natürlich schon ein bisschen schwierig, weil die Zöllner ja aus dem eigenen Volk kamen, aber mit den Besatzern kollaborierten und deren Vorstellungen durchsetzten. Aber damit nicht genug. Häufig nahmen die Zöllner der eigenen Bevölkerung mehr ab, als sie eigentlich mussten. Sie bereicherten sich also an den eigenen Leuten, betrogen denn die eigenen alten Kameraden, die Nachbarn, die Leute aus dem Viertel der Stadt, die man ja kannte. Und deswegen kann man sich vorstellen, waren die Zöllner nicht besonders beliebte Leute. Sie waren sogar sehr verhasste Menschen. Sie waren Außenseiter, waren oft Einzelgänger. Und Zachäus ist jetzt auch noch Oberzöllner. Also man könnte so lapidar sagen, er war der Chef der Bande, was alles darauf hindeutet, dass er sehr klug war im Umgang mit den Römern, sich politisch irgendwie zu verhalten. Auf jeden Fall konnte er sehr gut organisieren. Dass er in Jericho lebt, spielt ihm auch noch in die Karten, denn Jericho war ein Kreuzpunkt mehrerer Straßen und Handelswege, also es lässt sich dort gut Geld einnehmen. Und er war so reich geworden. Ausleger sagen, dass er nach heutigem Maßstab auf jeden Fall Millionär, wenn nicht mehrfacher Millionär wäre. Wahrscheinlich gehört ihm irgendwie das größte Anwesen der Stadt. Er hat die größte Villa, das größte Haus. Sein Haus wird vollgestellt sein mit tollen Luxusgütern, vielleicht großartiger Kunst, Handwerk aus der Nachbarschaft. Sein Haus wird umringt sein von einem herrlichen Garten und wahrscheinlich von einer sehr, sehr hohen Mauer. Möglicherweise sitzen vor seinem Haus immer wieder Bettler, arme Leute, die irgendwie auf Mitleid, auf Barmherzigkeit von Zachäus hoffen, die ihn selber bisher aber nur genervt haben und ihn aufhielten. Das ist Zachäus. Und man fragt sich, warum will denn jetzt ausgerechnet Zachäus Jesus sehen? Es heißt, er wolle wissen, wer Jesus ist. Also anscheinend hat er irgendwie von Jesus gehört. Könnte es sein, dass sich vielleicht doch das Gewissen von Zachäus meldet und er sich fragt, warum er lebt, wie er lebt? Kann es sein, dass er realisiert, dass Geld viel zu wichtig ist und das Geld ihn geradezu beherrscht? Ich hatte auch schon mal öfter probiert, irgendwie anders zu leben, wegzukommen von diesem Weg, auf dem er sich befindet, aber vielleicht an sich und seiner Gier nach Geld und nach seinem Besitz und nach den Möglichkeiten, die ihn das alles möglich macht, gescheitert. Vielleicht geht es ihm auf einmal doch irgendwie nahe, dass er andere ausnutzt, dass er den Einfluss, den er hat, nur zu seinen eigenen Gunsten einsetzt und Leute rechts und links liegen liest. Vielleicht schämt er sich auch einfach für seinen Umgang mit Geld und welche Bedeutung das für ihn hat. Vielleicht mal ganz kurz Pause gedrückt. Kennst du das auch, dass du dich schämst für deinen Umgang mit Geld oder dich manchmal schuldig fühlst? Vielleicht, wenn du Dinge kaufst, die du neben Leben brauchst, oder dass du schneller Geld ausgibst, als du es eigentlich hast. Oder dass du vielleicht wie Zachäus dazu neigst, Geld zu horten, zu sammeln und zu mehren. Aber es dir wahnsinnig schwerfällt, dafür, für andere, das Geld für andere einzusetzen. Oder wenn du spürst, wie geil es dein Leben oft bestimmt, wie wenig vertrauensvoll du bist, wie schwer es dir fällt, großzügig zu sein. Zurück zum Text. Zachäus, der will irgendwie Zachäus sehen. Zachäus will Jesus sehen. Irgendwie hat ihn Neugierde geweckt. Weil er aufgrund seiner Größe gegen die Menge keine Chance hat, läuft er voraus und klettert auf einen Maulbeerbaum. Die wurden so 15 Meter hoch. Und jetzt kommt Jesus. Und was macht Jesus? Jesus sieht den Zachäus, wie der oben im Baum sitzt und lädt sich bei ihm zu Hause ein. Zachäus ist so beglückt, dass er da runterspringt und Jesus mit sich nach Hause nimmt, aber die Menge, die schreit, die protestiert, die wird sauer. Wie kann Jesus das so machen? Ausgerechnet zu Zachäus muss Jesus nach Hause gehen? Ja, hat er denn keine Ahnung? Das ist ein Betrüger, das ist ein Außenseiter, der bescheißt uns jeden Tag. Jesus, wie kannst du, wer bist du? Das müsstest du besser wissen. Und ich finde es so großartig, wie Jesus hier reagiert, weil er so cool reagiert. Jesus interessiert nicht das Geschrei der Leute, es interessiert ihn nicht der Protest. Er nimmt die Ehre nicht von der Menge. Er nimmt den Ruhm nicht von dem Applaus oder Nicht-Applaus der Menschen, sondern seine Identität ist sicher in Gott. Und er weiß, Zachäus, zu dem soll ich heute nach Hause gehen. Und dann läuft er mit dem mit zu seinem Riesen anwesend. Die Menge muss davor stehen bleiben. Und er verbringt einen Abend, vielleicht ein, zwei Tage mit Zachäus. Wir haben keine Ahnung, was an diesem Abend passiert. Wir haben keine Ahnung, was die nächsten zwei, drei Tage passiert. Wir kennen nur das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass bei Zachäus eine zweifache Wiederherstellung passiert. Das erste ist, Zachäus erlebt Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Zachäus wird geistlich wiedergeboren. Er kommt Frieden mit Gott beschenkt. Er bekommt die Liebe Gottes geschenkt. Er darf sein in der Nähe Gottes. Er wird ein Kind des himmlischen Vaters. Er bekommt Vergebung seiner ganzen Schuld. Er bekommt Rettung im Gericht. Er bekommt Gnade vor Recht. Und als wenn das nicht schon ein riesiges Geschenk wäre, passiert noch ein zweites. Nämlich die Macht des Geldes, die ihn bisher so bestimmt hat, die wird über seinem Leben gebrochen. Zachäus lebt, er lebt Frieden in diesem ganzen Bereich des Geldes, eine Freiheit, die er vorher niemals hatte. Alles in dieser einen Begegnung mit Jesus. Er tut Buße für seinen falschen Umgang mit Geld. Er gesteht, auf was für einen furchtbaren Ego-Trip er war und wie er andere ausgenutzt hat. Und er erlebt Vergebung für seine ganzen finanziellen Sünden. Und der Text gibt Hinweise darauf, dass es nicht nur theoretisch war, sondern dass es ganz praktisch dann auch wirklich passierte. In Vers 8 heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. In der Gegenwart Jesu realisiert er, ich hätte etwas abgeben sollen von meinem Besitz. Ich habe es nie getan. Ich habe immer nur angehäuft und gehortet und gemehrt. Und nie angefangen, nur einen bestimmten Prozentsatz weiterzugeben, abzugeben, Menschen zu segnen. Und jetzt bekommt er zu diesem radikalen Schnitt und sagt, ey dann, ich habe so viel, ey, die Hälfte meines Besitzes, die werde ich los und ich verschenke sie an Menschen, die es brauchen könnten. Aber damit nicht genug. Er sagt sich im zweiten Teil des Verses, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das Vierfache ist eine Andeutung aus dem Alten Testament. Offensichtlich ist er also mit den Geboten Gottes oder mit den Worten Gottes vertraut. Matthäus sagt sich, ey, ich gucke mir mein Konto an, ich gucke an, wen ich erpresst habe und ich will meine Finanzen von dem heiligen Gott in Ordnung bringen, es auf seine Art machen und deswegen, ich komme clean, ich komme rein. Jeder, der ich nicht beschissen habe, der soll das Vierfache zurückbekommen. Man kann sich nur vorstellen, was die Leute in Jericho gedacht haben, als sie das alles sahen, erlebten, wie Zachäus einmal kommt und mir das Geld zurückgibt. Auf einmal waren sie glücklich, dass Jesus zu Zachäus gegangen war und Zachäus sich so umdrehte. Und was sagt Jesus? Der heutige Tag hat an diesem Haus Rettung gebracht. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weißt du, ich möchte dir gute Nachricht sagen, wenn in deinem Leben das Thema Finanzen chaotisch ist, wenn es dich in Schuld und Scham treibt, dieser Jesus, der kann auch in diesem Bereich dein Leben komplett verändern. Er ist stärker als alle Macht des Geldes, als alle Kraft des Geldes. Er hat Hoffnung für dich. Zweitens, ich will drei grundlegende Dinge ansprechen, die die Bibel an vielen Stellen immer mal wieder zum Thema Geld deutlich macht. Wobei ich wegschicken will, das ist keine vollständige Geschichte, das ist nur einfach mal drei Punkte. Man könnte viel, viel mehr zu sagen, aber das dann an einem anderen Ort. Ich will drei Dinge ansprechen, die es einerseits zu glauben gilt, aber die sich viel mehr in unserem Leben, in unserem Handeln zeigen sollen und zeigen können. Das erste ist, ich glaube, dass alles, was ich habe, mir letztlich von Gott geschenkt worden ist. In Jakobus heißt es so ganz einfach, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Christen realisieren irgendwann, ey, das Leben, das ich bin, das es mich gibt, ist ein Geschenk von Gott. Und wer ich bin, ist ein Geschenk von Gott. Meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Begabung, die Möglichkeiten, die Gott mir im Leben geschenkt hat, dass ich lernen konnte, dass ich lernen wollte, die Bildung, die mir zugänglich gemacht worden ist, dass Leute an mich geglaubt haben, dass sie mich auf den Weg gebracht haben, mir Türen oder Möglichkeiten eröffnet haben. Allen irgendwann realisieren Christen, ey, all das ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Das verdient nicht nur meinen Fleiß und meinem Können und meinen Entscheidungen. Nein, es ist mir letztlich von Gott anvertraut worden. Er steht dahinter. Man realisiert irgendwann demütig, das habe ich von Gott geschenkt bekommen. Er hat es mir anvertraut. Und seine gute Hand war mit mir und hat mich versorgt und mir Möglichkeiten geschenkt. Die Frage ist, kannst du das glauben? Kannst du es bejahen, zu sagen, ja, alles, was ich habe, alles, was ich bin, kommt am Ende von Gott selbst. Ein zweites. Ich will lernen, zufrieden mit dem zu leben, was Gott mir in dieser Lebensphase an Versorgung schenkt. Es gibt diese berühmten Verse in Philipper 4, wo Paulus Folgendes schreibt. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus kannte beides im Leben. Er kannte es, dass Gottes Versorgung in manchen Phasen des Lebens mehr als groß war, seine finanziellen Möglichkeiten wuchsen und wuchsen, er viele Pläne schmieden konnte, Überfluss erlebte. Aber er kannte es auch, dass in manchen Phasen des Lebens Gottes Versorgung vorsah, dass er weniger besaß. Wer weniger hatte, er sich finanziell anpassen musste und er mit weniger lernen musste, auszukommen. Bei ihm ging es so weit, dass am Ende das Essen knapp wurde. Aber Paulus sagt, ich kenne beides. Und ich habe gelernt, beides aus der Hand Gottes zu nehmen und vor Gott damit zufrieden zu sein und damit umgehen zu können. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Kannst du mit beidem leben? Kannst du dankbar und zufrieden mit beidem vor Gott sein und sagen, Gott, danke für das Level an Versorgung, was du mir für diese Lebensphase gibst? In unserer gesellschaftlichen Atmosphäre da gibt es eigentlich nur eine Reaktion, wenn die Finanzen mal weniger werden sollten. Da gibt es Empörung. Man fühlt sich ungerecht behandelt. Der eigene Wert steht direkt zur Debatte. Man fühlt sich schlecht behandelt. Man fühlt sich unter Wert verkauft. Eigentlich müsste das alles ganz anders sein. Und Paulus, der sieht es aber irgendwie ein bisschen anders. Er geht geradezu davon aus, dass im Laufe des Lebens die Versorgung Gottes mal sehr überflussmäßig sein kann und manchmal aber auch nicht so groß. Und er sagt, ich möchte mich dazu dankbar und zufrieden verhalten und es aus Gottes Hand für diese Situation nehmen. Natürlich darf man Gott trotzdem bitten, dass er die finanziellen Möglichkeiten mehrt und Versorgung schenkt und auch erweitert. Aber genauso ist es eine innere Entscheidung zu sagen, Gott, ich will zufrieden sein mit dem, was du mir in dieser Lebensphase gibst, was du mir zur Verfügung stellst. Und ich will nicht mich davon abhängig machen, was ich gerade finanziell habe oder nicht. Ich will zufrieden sein, denn am Ende kommt alles von dir. Und ein dritter Punkt. Ich will Gott ehren mit meinem Geld, wenn ich den Zehnten aller Einkommen für deine Ziele in der Welt einsetze. Sprüche 3, ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenk ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Oder Maleachi 3, bring den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Im Alten Testament wird das Prinzip des Zehntens etabliert, dass das Volk Israel den zehnten Teil seiner Ernte in den Tempel bringen sollte. Und im Tempel wurden davon die Leviten finanziert, die für die soziale Arbeit zuständig waren und für die geistliche Arbeit im Tempel. Dieses Prinzip bestätigt Jesus dann im Neuen Testament an einer Stelle und ist so das grundlegende Prinzip von Gemeinde Jesu geworden. Das Wichtige ist aber, es ist Ausdruck von Glauben. Es ist Ausdruck von Vertrauen. Es ist Ausdruck zu sagen, Gott, ich vertraue dir für meine Versorgung, meine Finanzen und ich will damit deine Ziele in der Welt unterstützen. Ich möchte Teil sein von dem, was du durch Gemeinde Jesu in der Welt tust. Ohne Glauben den Zehnten zu geben, das macht keine Freude. Ohne Freude und ohne Dankbarkeit den Zehnten zu geben, dann wird es nur anstrengend. Auch als Lukas-Gemeinde leben wir davon, dass Leute uns ihr Geld anvertrauen. Und das Geld kommt von Menschen mit ganz unterschiedlicher Finanzkraft. Und nur um es zu sagen, ich weiß nicht, was du gibst. Ich habe keine Ahnung, was du gibst. Aber es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die geben treu ihren Zehnten. Und dass sie das machen, bedeutet, dass sie sich aber einschränken müssen in ihrem Leben. Sie geben und es kostet sie was. Sie können sich bestimmte Dinge auf Zeit nicht leisten, müssen auf Dinge verzichten. Weil sie aber ihren Zehnten geben, ehren sie Gott und wollen seine Ziele in der Welt und der Lukas-Gemeinde unterstützen. Andere geben den Zehnten und für ihren Lebensstil bedeutet das eigentlich nicht sehr viel. Sie können immer noch alles machen. Man könnte auch sagen, sie können aus dem Überfluss geben. Sie können immer noch so viel in Urlaub fahren, wie sie meinen. Sie können Geld sparen, zur Seite legen, sich schöne Dinge kaufen, ihr Leben so gestalten, wie sie das wollen. Man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie ungerecht, aber Paulus würde sagen, ey, seid zufrieden mit dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und ja, gib den Zehnten, um teilzuhaben an dem, was Gott in der Welt tut. Und tu es mit Vertrauen. Und erlebe, dass Gott dich trotzdem versorgt. Dass er sogar Dinge tut für dich, die sonst niemals tun würde. Rechts und links Türen aufgehen, Möglichkeiten aufgehen, vielleicht in anderen Lebensbereichen. Er zeigt, dass er dich sieht, dass du so gehen bist und dass er dich beschenken möchte dafür, dass du sein Reich so unterstützt. Diese Gemeinde ist voller Geschichten, wo Leute erzählen können, wo Dinge möglich geworden sind, die sie alleine niemals hätten ermöglichten, sich selber können. Und wo sie nur sagen können, ey, Gott hat was gemacht. Gott hat was getan. Jesus erzählt man ein Gleichnis, wo er vier verschiedene Ackerböden beschreibt, die er dann mit Herzensböden vergleicht. Und wo er beschreibt, wie Gott aussieht, wie Jesus aussieht, die Wahrheit seines Wortes, biblische Worte, biblische Wahrheit oder Gottes Wahrheit und wo aber die Herzensböden, auf die Saat fällt, ganz unterschiedlich aussieht. Und über einen Herzensboden, über einen Ackerboden heißt es folgendermaßen in Matthäus 13, noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ich denke über diesen Vers immer mal wieder drüber nach, weil ich mich so gut beschrieben fühle. Die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums. Das bin ich manchmal. Überrannt von den Sorgen des Alltags und den Verlockungen der Möglichkeiten des Reichtums, mit dem Geld Dinge zu tun, die ich doch schon so lange will. Und Jesus sagt, wenn das dein Herz ist, dann wird es das Wort Gottes schwer haben, bei dir zu landen, weil es immer wieder von den Sorgen des Alltags, von den Verlockungen des Reichtums wegnimmt, was eigentlich in dir aufgehen sollte. Und deswegen ist diese Praxis des Zehnten auch eine Bedeutung, es ist nämlich eine Entscheidung zu sagen, am Anfang des Monats, Jesus, möchte ich dir meinen Zehnten bringen, um zu sagen, ey, deine Ziele in dieser Welt und meine Treue zu dem, was du mir vertraut hast, das will ich direkt meinem eigenen Herzen sagen, ich vertraue auf Jesus, das hat Priorität für mich. Und alles andere, Jesus, wirst du mir helfen, damit gut umzugehen, ein guter Verwalter zu sein, ich will aber mit meinem Leben deinen Zielen dienen. Ein dritter Punkt, der freie Jesus-Nachfolger, der freie Jesus-Liebhaber. Ich will mit der Vision Gottes für unser Leben enden. Als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, da sagt er Folgendes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, das ist die Vision Gottes für dein Leben. Und das gilt natürlich auch im Umgang, in Bezug auf unseren Umgang mit Geld. Wenn Gott mir Geld anvertraut ist, dann ist die Frage nicht nur, was kann ich mir leisten oder wie kann ich es vermehren, sondern auch, wie liebe ich Gott mit dem, was er mir an vielem geschenkt hat. Wie liebe ich meinen Nächsten mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Liebe zu Gott bedeutet, Geld bekommt nicht den ersten Platz, weil der gehört schon Gott. Und ich suche meine Sicherheit und meinen Wert nicht zuerst im Kontostand. Ich lasse mich auch nicht von Angst oder vergleichen, was die anderen haben oder nicht haben oder haben wollen. Ich möchte auch, ich will auch führen, sondern ich frage Gott, was ehrt dich mit dem, was ich habe? Wie kann ich dich lieben? Und Liebe zum Nächsten bedeutet, mein Geist, mein Geld dient nicht nur mir, sondern es darf Menschen dienen. Es darf Not lindern. Es darf Gemeinschaft ermöglichen. Es darf fair eingesetzt werden. Es darf großzügig werden. Leute sollen durch mein Geld gedient werden und gesegnet werden. Wenn man dieser Vision Jesu für das eigene Leben folgt, dann wird Geld zu dem, was es sein soll. Ein Werkzeug, ein Mittel in der Hand, mit dem ich Gott ehre und mit dem ich Menschen liebe. Jesus sagt an mehreren Stellen, dass Geld was Geistliches ist. Nicht, weil ein Schein oder weil der Kontostand heilig wären, sondern weil er an unserem Umgang mit Geld sichtbar macht, was in unserem Leben herrscht. So wie du und ich Geld ausgeben, zeigt sich etwas von dem, was in unserem Leben ist, was in unserem Leben Bedeutung hat. Großzügigkeit ist Ausdruck von Vertrauen. Geiz zeigt Angst. Vergleichen mit anderen zeigt Unsicherheit. Gier zeigt Leere. Treue zeigt, dass ich mich von Gott führen lasse und nicht von meinem Geld. Die Bibel sagt immer wieder, dein Herz ist nicht neutral, mein Herz ist nicht neutral. Irgendwas bekommt am Ende das letzte Wort. Irgendetwas bestimmt, woran wir uns orientieren. Irgendetwas entscheidet, was wir für sicher halten, wofür wir leben und wovor wir Angst haben. Und Jesus sagt, ey, du und ich, wir können nicht zwei Herren auf einmal dienen. Er beschreibt es einfach, er sagt, niemand kann zwei Herren auf einmal dienen. Das funktioniert nicht. Wenn Gott Herr ist, dann bekommt Geld seinen richtigen Platz, das Mittel zum Zweck. Dann darf Geld Werkzeug sein, es darf helfen, ermöglichen, versorgen und dienen. Aber wenn das Geld Herr ist, dann bekommt Gott einen untergeordneten Platz. Gott wird nicht gleich aus dem Leben gestrichen. Vielleicht betet man auch noch und glaubt auch noch. Aber den konkreten Lebensentscheidungen hat etwas anders die Führung übernommen. Dann fragen wir nicht mehr zuerst, Gott, wie kann ich dich lieben mit meinem Geld? Wie kann ich Menschen lieben mit meinem Geld? Sondern dann fragen wir, will ich das überhaupt? Was verliere ich, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich großzügig bin? Kann ich immer noch dann alles machen, was ich will? Oder geht das dann gar nicht mehr? Hab ich dann noch genug? Und natürlich sind das nicht falsche Fragen, weil Verantwortung ist wichtig, Rechnen ist wichtig, Planen ist wichtig. Jesus lädt uns nicht zu einem naiven Umgang mit Geld ein. Und die Bibel sagt auch, dass Sparen dazugehört zu einem verantwortungsvollen Umgang und so weiter und so fort. Aber gefährlich wird es, wenn diese Fragen die Gottesfrage verdrängen. Denn am Ende nicht mehr Gott entscheidet, sondern meine Angst. Nicht mehr Vertrauen, sondern Kontrolle. Nicht mehr Berufung, sondern Absicherung. Nicht mehr Liebe, sondern Vergleich. Dann ist Geld nicht mehr Werkzeug. Dann wird es Stimme. Dann gibt es die Richtung vor. Es wird Maßstab. Es wird der Herr. Das passiert in der Regel nicht auf einmal. Es geschieht leise. Nicht durch eine bewusste Entscheidung gegen Gott, sondern einfach durch viele kleine Entscheidungen, in denen Geld immer mehr Mitspracherecht bekommt. Erst ist es ein Faktor, dann ist es ein Filter und irgendwann wird es ein Richter über das, was wir tun oder was wir nicht mehr tun. Geld sagt dann, das kannst du dir nicht erlauben. Auch wenn Gott vielleicht flüstert, vertrau mir. Geld sagt dann, du brauchst erst noch mehr. Auch wenn Gott vielleicht sagt, ich habe dir genug anvertraut, um heute treu zu sein. Geld sagt dann, ey, schütz dich erst, es reicht noch nicht. Auch wenn Gott vielleicht sagt, liebe deinen Nächsten. Gott möchte dich frei sein. Jesus möchte dich frei sein. Ist das nicht eine Hammergeschichte, dass Jesus nicht die Menge sieht, sondern diesen Zachäus, diesen Außenseiter, den der es verbockt und alle können es sehen, nur er selber weiß es nicht so richtig? Sein Leben lang spielt die Stimme des Geldes die wichtigste Rolle. Es ist die lauteste, die schnellste, darauf setzt er. Und Jesus kommt zu ihm und ihm freizusetzen, um ihm Mut zu machen, Hoffnung zu machen, ihn auf den Kopf zu stellen und ihm Freiheit in diesem Bereich zu geben, von dem er nie dachte, dass er da Freiheit erleben würde. Und der fängt auf einmal an, Gott mit seinem Geld zu lieben. Und er fängt auf einmal an, Menschen mit seinem Geld zu lieben. Und eine ganz neue Geschichte beginnt in seinem Leben. Ein ganz neuer Ruf. Ein ganz neuer Anfang, weil Jesus in seinem Leben tritt und sagt, lass mal über Geld reden. Lass mal über den Frieden und die Liebe Gottes reden. Und er eine Erfahrung macht, die alles auf den Kopf stellt. Gott möchte, dass für dich und mich Geld nur ein Mittel zum Zweck ist, ein Werkzeug. Nicht die wichtigste Stimme, nicht die lauteste Stimme. Nicht die Stimme, die Richtung gibt und Maßstab, Herr wird. All das möchte er sein. Er möchte der Herr sein, die wichtigste Stimme, die lauteste Stimme. Er will die Richtung geben. Und alles andere sortiert sich dann. Ich will dir zurufen, Jesus ist stärker als die Macht des Geldes. Auch die Macht des Geldes in unserem Leben. Und er möchte dir einladen, er möchte dir vergeben, wo du finanziell gesündigt hast. Er möchte dich da freisprechen, er möchte, dass da Frieden hineinkommt. Und er möchte dir helfen, dass du nicht ein gebundener Jesus-Nachfolger wirst, sondern ein Freier, der mit seinem Geld Gott liebt und Menschen. Amen. Ich will mit uns beten. Jesus, wenn wir dir zuhören, nur mit den paar Sätzen, dann merken wir sofort, du weißt, wovon du redest, du kennst unser Herz besser, als wir es meinen. Du weißt um die Themen, die unser Leben manchmal so besetzen, du weißt um ja, das, was dich manchmal so klein macht. Ich danke dir, dass du Vergebung schenkst, auch für diesen Bereich. Dass du uns freisprechen möchtest von unserer Schuld und von unserer Scham angesichts unserer finanziellen Entscheidung. Ich danke dir, dass du wirbst um unser Vertrauen, um Neuanfang, um Neuausrichtung. Und ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns zu freien Menschen machen möchtest, die dir glauben, die dir vertrauen. Klug sind im Umgang mit Geld, weise im Umgang mit Geld, aber nicht beherrscht vom Geld. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, dir an der Stelle zu glauben, dir nachzuvertrauen, es auch als Einladung zu verstehen. Wir möchten dich lieben, Jesus. Wir möchten Menschen lieben, auch in diesem Bereich. Danke, dass du nicht aufhörst zu reden, dass du heute mit uns geredet hast. Bitte veränder uns Stück um Stück. Wenn du uns veränderst, dann ist es immer zu unserem Guten. Immer zu unserem Segen und zum Segen für andere. Dafür danke ich dir. Amen.